eine Clique transatlantischer Machthaber in Politik und Wirtschaft, will, dass die Menschen in Mitteleuropa in neuen Kriegen sterben, damit es weiter bei ihnen in der Kasse klingelt und sie weiter Macht haben. Und jetzt haben wir die Situation, dass unter europäischen Politikern kalte Angst umgeht, dass sie vor ihre Wähler hintreten müssen und erzählen müssen, wer das alles bezahlt. Und dann sind sie weg vom Fenster. Aber die Europäer sind im Wahnsinn verfallen. Denn die Deindustrialisierung Deutschlands hat den Kipppunkt überschritten. Sie ist irreversibel. Die Menschen in Deutschland dösen in den Untergang.
Ja, hallo liebe Freunde, hallo liebe Zuschauer von Eingeschenkt TV. Ich bin Matthias, freier Journalist und Gründer der Friedensinitiative Stop the War in Jemen. Es scheint so, als ob in Europa der Frieden nicht möglich wäre. Und dazu haben wir uns heute einen ganz hervorragenden Gast eingeladen, Patrick Barb. Patrick Barb ist Politikwissenschaftler, Publizist. Zu seinen Themen gehören Kriege, gehören Geheimdienste, gehört Propagandapresse. Und er hat bereits berichtet aus dem Balkan, aus Afghanistan, aus Großbritannien und aus Russland. Und am 29. Mai diesen Jahres hatte er eine Auszeichnung, den Aachener Preis für Menschlichkeit erhalten. Hallo Patrick, schön, dass du Zeit gefunden hast und dass wir uns heute hier treffen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Patrick, im Einleitungstest habe ich gesagt, dass wir fürchten müssen, dass in Europa demnächst kein Frieden einziehen wird. Du warst in Russland, du warst in der Ukraine, du hast vor 2 Jahren dein Buch veröffentlicht auf beiden Seiten der Front. Du hast ein zweites Buch geschrieben zum Thema Propagandapresse und ein drittes Buch, die wir heute hier vorstellen, unter anderem ist zum Thema Recherchen. Kannst du vielleicht, wir hatten uns ja letztes Jahr in Magdeburg getroffen, vor circa genau einem Jahr in etwa. Da haben wir 2 sehr schöne Lesungen gemacht zum Buch auf beiden Seiten der Front, beziehungsweise zur Propagandapresse. Kannst du vielleicht zu den beiden Büchern noch mal was erklären oder mitteilen unseren Zuschauern?
Nun, das Buch auf beiden Seiten der Front beschreibt meine Reisen nach Russland und in die Ukraine und ins Kriegsgebiet. Ich war auf beiden Seiten eben unterwegs und 2 Reisen habe ich rausgegriffen und dies in ein Buch zusammengefasst. Damit habe ich das versucht, was die meisten eben nicht tun. Journalismus ist heute ein Job aus der Behaglichkeitszone der Schreibtische. Und die westliche Presse hat überwiegend in den Jahren nach dem Kriegsbeginn 2014 ihre Korrespondenten aus dem Kriegsgebiet abgezogen. Und es gehört eben dazu, wenn man berichten will, die Realitätsprobe zu machen. Das heißt, man muss in das Kriegsgebiet rein. Man muss sich beschäftigen mit der Geschichte der Länder, mit der Kulturgeschichte, mit der Konfliktgeschichte. Und man sollte beide Seiten hören. Und genau das tut die Presse heute nicht.
Wir hatten 1990 oder 1989 war diese sogenannte Revolution in der DDR, wo das ehemalige System abgeschafft worden ist. 1990 haben wir die Wiedervereinigung gehabt. Da gab es einen öffentlichen Auftritt von James Baker und Genscher, dem damaligen Außenminister, wo eindeutig dem deutschen Publikum erklärt wurde, dass mit der deutschen Einheit keine NATO-Osterweiterung stattfinden wird. Wie beurteilst du die letzten Jahrzehnte in dieser Richtung?
Diese Frage ist so allgemein gestellt, dass ich eigentlich keine Antwort darauf geben kann. Man könnte beginnen mit der sogenannten friedlichen Revolution. Nun ist die DDR nicht das gewesen, was ich mir als Sozialismus vorgestellt habe. Aber im Kern war die friedliche Revolution eine Konterrevolution. Denn sie bedeutete einen Rückfall in kapitalistische Ausbeutungs- und Verwertungsverhältnisse. Die DDR war vielleicht eine Entwicklungsdiktatur, aber sie hatte die kapitalistischen Ausbeutungsverhältnisse überwunden, die uns heute auf die Füße fallen. Denn in allen westlichen Industrieländern, das kann man statistisch zeigen, fällt die Profitrate. Die Profitrate ist das Verhältnis von eingesetztem Kapital zu Gewinnen. Und wenn die Profitrate fällt, wird das Kapital nervös. Nun gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken. Man kann die Löhne senken. Man kann neue Märkte erschließen. Man kann die Produktion rationalisieren. Man kann die Grundstoffe für die Produktion billiger heranschaffen. Man kann billigere Arbeitskräfte heranziehen. Vieles von dem bietet die Ukraine. Und der Krieg in der Ukraine bedeutet die Vernichtung von Kapital. Und danach kann die ursprüngliche Akkumulation, wie Marx das beschreibt, wieder gewinnen. Der Krieg hat also ökonomische Ursachen. Und zum Zweiten hat er geostrategische Ursachen. Mhm. Sie haben angesprochen, das Versprechen, die NATO nicht nach Osten zu erweitern. Dieses Versprechen hat nicht nur James Baker mündlich gegeben. Es ist auch implizit dargelegt in den Beschlüssen der OSZE und der Charta von Paris, wo es unisono heißt, Sicherheit ist nur gemeinsam mit allen Beteiligten möglich und nicht gegen eine Gruppe von Beteiligten. Und das heißt, alle müssen mit den sicherheitspolitischen Fragen einverstanden und eingebunden sein, sonst geht es nicht. Wir haben geostrategisch zu beachten, dass sich in den Vereinigten Staaten, vor allem bei den Neokonservativen, die Überzeugung durchgesetzt hat, man habe die Sowjetunion und ihre Vasallen niedergerungen und den Kalten Krieg gewonnen. 1990/91 formuliert Paul Wolfowitz seine Überlegungen zur unipolaren Welt und zur amerikanischen Suprematie. Der Kern dieser Überlegung ist, dass es zentrales außenpolitisches Ziel der Vereinigten Staaten sein muss, keinen weltpolitischen Konkurrenten aufstreben zu lassen, sondern rechtzeitig zu intervenieren. Das ist die Vorstellung einer unipolaren Welt. Eine unipolare Welt bedeutet, dass der Hegemon die Regeln setzt, aus eigener Vollmacht, und diese Regeln mit militärischer Gewalt durchsetzt. Demgegenüber hat Putin auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007 deutlich gemacht, dass eine unipolare Welt unmöglich ist, weil andere Staaten das nicht mitmachen werden. Und in der Ukraine erleben wir genau dies. Eine multipolare Welt bedeutet, dass nicht der Hegemon die Regeln setzt, sondern dass die großen Mächte, die Supermächte untereinander die Regeln verhandeln. Und dass sie Claims abstecken. Und genau dies hat in der Ukraine, diese beiden Vorstellungen, die divergierenden Vorstellungen, haben in der Ukraine zu einer militärischen Konfrontation und Kollision geführt.
Wir haben 1999 den NATO-Überfall mit Deutschland zusammen auf die Republik Jugoslawien erlebt. Welche Rolle spielt dieser Krieg in diesem ganzen Konstrukt dabei? Es heißt ja immer so von den Medien, dass es ein unprophezierter Krieg gewesen oder sein soll, den Russland gegen die Ukraine führt.
Ich war damals selbst im Kosovo. Mhm. Das ist ja die Verselbstständigung, die Herauslösung des Kosovo aus dem Staatenbund mit Serbien. Aus Serbien ist ja ein zentraler Kriegsgrund gewesen. Darum ging es ja, ein Territorium herauszubrechen und Serbien als russenfreundliches Bollwerk niederzuringen. Und zwei Erlebnisse sind mir erinnerlich. Zum einen habe ich damals ein Interview gemacht mit dem Repräsentanten der OSZE in Prizren im Kosovo, also das war die deutsche Besatzungszone. Und er kam schwer ins Eiern auf die Frage hin, welchen völkerrechtlichen Stellenwert dieser Krieg hat und das Kosovo hat. Ein zweites Erlebnis ist, wir sind also mit deutschen Feldjägern unterwegs gewesen und sind in ein Haus rein, in dem Albaner Serben umgebracht haben. Und das erste, was ich gesehen habe, das ist, da klebte Gehirn an der Decke, weil jemand mit einem gezielten Schuss von unten durch den Kopf getötet worden ist und die Fliegen saßen drauf und fraßen sich satt. Und das ist es, wie völkerrechtswidrige Angriffskriege bei den Menschen ankommen. Und Der Krieg gegen Serbien war ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, der auch für alle Beobachter das Völkerrecht obsolet gemacht hat. Und die Herauslösung des Kosovo aus dem Verbund mit Serbien war ja gerade ein Präzedenzfall, auf den sich die Russische Föderation bei der Übernahme der Krim und der Aufnahme der Krim in die Russische Föderation berufen hat. Die Herauslösung eines Staates, und das sagt auch der Internationale Gerichtshof, widerstrebt nicht dem Völkerrecht. Mhm. Ein Teil eines Landes kann sich auch gegen den Willen der Zentralregierung abspalten. Dies ist nicht völkerrechtswidrig, sondern entspricht dem Selbstbestimmungsrecht einer Region dann, wenn diese Region in der staatlichen Politik unterdrückt wird und keine Berücksichtigung findet. Und genau dies haben wir auf der Krim gehabt und genau dies haben wir in den Oblasten in der Ostukraine gehabt, Saporozhye, Cherson, Lugansk und Donetsk, die nun nach einem Referendum in die Russische Föderation aufgenommen worden sind. Also der Krieg auf dem Balkan und die Balkankriege waren der Schritt, mit dem der Westen das Völkerrecht zerstört hat. Und er darf sich nicht wundern, wenn andere das ihm nachmachen.
Ja, jetzt war ja der Westen ganz schnell, die abtrünnigen Republiken von Jugoslawien sofort anzuerkennen als Staatengebilde. Bei der Krim und bei den neuen russischen Gebieten wie Luhansk und Donetsk und so weiter tut sich der Westen schwer, das lehnt sie vollkommen ab. Gibt es da nicht einen Widerspruch darin?
Natürlich ist es ein Widerspruch. Ferdinand Lassalle hat einmal gesagt, Verfassungsfragen sind Machtfragen. Und hier sind wir an dem Punkt, in dem Verfassungsfragen militärisch gelöst werden. Auf dem Balkan, aber auch in der Ostukraine. Hier muss man sagen, dass die Russische Föderation seit 2014 beständig versucht hat, zu einer vertraglichen Lösung mit dem Westen zu kommen, aber die NATO genau dies eben abgelehnt hat. Ich will ein paar Beispiele sagen. Der durch den Putsch im Februar 2014 entmachtete Präsident Janukowitsch war demokratisch gewählt. Mhm. Dieser blutige Putsch wurde von den Vereinigten Staaten, der NATO und der EU organisiert und orchestriert, bis in den Einsatz von militärischen Spezialkräften hinein. Die Scharfschützen auf dem Maidan kamen zum Teil auch aus Litauen und Polen. Dies darf man nachlesen in dem Buch von Ivan Kachanowski über die Maidan-Morde, das im Internet in englischer Sprache frei erhältlich ist. Als sich dann die Republiken Lugansk und Donetsk in der Ostukraine abgespalten haben von der Zentralregierung und in ihrem Hoheitsgebiet Referenden durchgeführt haben, im Mai 2014 hatte Putin davon abgeraten. Putin hat auch diese Referenden bis 2022 nicht anerkannt. Bei dem Friedensschluss von Minsk II, ein völkerrechtlich gültiger Vertrag, hat Putin die Vertreter von Lugansk und Donetsk dazu bewogen, diesen Vertrag zu unterzeichnen. Das war nicht der Westen. Denn die separaten Republiken waren damals militärisch im Vorteil und wollten diesen Vorteil ausnutzen. Und im Januar 2022 hat die Russische Föderation Vorschläge als Verhandlungsbasis für strategische Friedensabkommen vorgelegt und die NATO hat sich geweigert, darüber zu verhandeln. Des Weiteren haben NATO-Kräfte, insbesondere die Vereinigten Staaten von Amerika und Großbritannien, den Friedensschluss von Istanbul im Frühjahr 2022 ebenfalls abgelehnt und auch weitere Versuche dieser Art torpediert. Sie haben darüber hinaus 2023 die Ukraine in eine verheerende Sommer- und Herbstoffensive gestürzt, die verloren gegangen ist, die stecken geblieben ist. Und heute müssen wir gewahr werden, dass der amerikanische Präsident Trump davon überzeugt ist, dass man hier einen pragmatischeren, realistischeren Kurs verfolgen muss. Und er verhandelt mit Putin in Anchorage, Alaska. Und die Europäer wollen diesen Krieg weitertreiben. Also die großen Mächte kehren zurück zu einem sicherheitspolitischen Realismus. Sie merken, dass sie so nicht weitermachen können. Aber die Europäer sind im Wahnsinn verfallen.
Ja, ja. Du hast, bevor wir weitergehen in dem Thema, du hast eben die Minsker Abkommen erwähnt. Angela Merkel, ehemalige Bundeskanzlerin, François Hollande, ja, Hollande war das da seinerzeit, die haben öffentlich zugegeben, dass die Minsker Vereinbarungen oder Abkommen, völkerrechtliche Abkommen, nur dazu gedient haben, der Ukraine Zeit für die Aufrüstung zu geben. Eine politische Lösung, um den Streit innerhalb der Ukraine mit den abtrünnigen Republiken zu lösen, war nie vorgesehen. Wie schätzt du das ein? Welchen Sinn machen überhaupt noch Abkommen, die man mit westlichen Vertretern schließt, wenn die sowieso nicht eingehalten werden, beziehungsweise wenn der gegenüberliegende Partner direkt und bewusst hintergangen wird, also belogen wird über die wahren Absichten?
Das Abkommen von Minsk sah einen konkreten Zeitplan vor. Und der letzte Schritt in diesem Zeitplan wäre, die Kontrolle der ukrainischen Zentralregierung über die Grenzen zu Russland gewesen. Alle anderen Schritte, föderale Rechte, Einstellung der Kampfhandlungen, waren nach diesem Abkommen vorgängig. Garantiemächte des Abkommens Minsk II waren Frankreich und Deutschland. Die Zentralregierung, die Putschregierung in Kiew, hat von Anfang an deutlich gemacht, dass sie nicht die Absicht hat, dieses Abkommen einzuhalten, sondern sie ging mit Waffengewalt gegen die eigene Bevölkerung in der Ostukraine vor. Deutschland, Berlin, Frankreich, Paris haben ihre Garantiefunktion aber nicht ausgeübt, denn dann hätten sie die Regierung in Kiew zwingen müssen, das Abkommen einzuhalten. Wenn der Westen selbst das Völkerrecht zerstört und Abkommen nur zum Schein abschließt, dann führt das dazu, dass Vertrauen unter den Staatenlenkern zusammenbricht. Und in dieser Situation sind wir heute. Ein Abkommen, wenn es um etwas geht, wie beispielsweise zwischen Khrushchev und Kennedy während der Kuba-Krise Anfang der 60er Jahre, zwischen verfeindeten Mächten, bedeutet ja immer, dass man einen Kompromiss schließen muss mit seinen Feinden und nicht mit seinen Freunden. Und das ist natürlich naturgemäß schwer, vor allem dann, wenn Blut geflossen ist. Und da müssen sich Verantwortliche in die Augen sehen und sagen, machen wir das so, dann machen wir das so. Und wir beide halten uns dran. Wir sorgen dafür, dass sich unsere Leute dran halten. Und genau dies ist nicht geschehen. Es war der Regierung Biden von Beginn an klar, so berichtet das Magazin Time, dass die Ukraine diesen Krieg militärisch nicht gewinnen kann. Aber der Westen hat versucht, mit einer Komposition aus massiven Waffenlieferungen, wirtschaftlicher Strangulierung, Sanktionen und diplomatischer Diskreditierung Russlands zu einem Paria-Staat, Moskau in die Knie zu zwingen. Diese Strategie ging schief und Teil davon ist, dass weltpolitisches Vertrauen vollständig zusammengebrochen ist und erst einmal wieder geschaffen werden kann. Wir haben hier die Situation, dass die Amerikaner sehr wohl aus taktischen Gründen sich einigen wollen mit Russland. Das Team Trump will das und möchte die Ukraine als Verlustgeschäft abschreiben. Aber der weltpolitische Wettbewerb dauert an. Die Versuche der Amerikaner, Russland geostrategisch einzuhegen, dauert an. Im Kaukasus, in Georgien, Armenien, Aserbaidschan, in Nah- und Mittelost. Das ist die Situation.
Wenn du sagst, die westlichen Regierungslenker haben sozusagen das Völkerrecht zerstört, was hältst du dann von Trump? Er hatte jetzt vor wenigen Tagen angekündigt, dass er in 2 Wochen eine Entscheidung treffen möchte. Kannst du dir vorstellen, wie Trump seine Entscheidung aussehen könnte? Gerade mit dem Hintergrundwissen, dass für ihn völkerrechtsverbindliche Verträge auch nicht wirklich relevant sind?
Ich bin ja kein Hellseher.
Das ist gut.
Trump ist kein Friedenspräsident. Hm. Aber er weiß, der Westen hat den Krieg in der Ukraine verloren. Anders als die Neokons, die in den Vereinigten Staaten immer noch die Mehrheit im Apparat haben, auch im Regierungsapparat, sagt er, wir müssen den Kurs ändern und zu einem realistischen Kurs zurückkehren. Damit folgt er einer kühlen innenpolitischen Logik. Denn die Menschen, die ihn gewählt haben, gegen das demokratische Establishment, sagen, wir brauchen Jobs hier. Wir brauchen Gesundheitsversorgung und Industrie in den Vereinigten Staaten. Und wir brauchen nicht Kriege in fernen Ländern. Und dieser Logik folgt Trump. Das heißt, er stärkt sich durch die Wiederannäherung an Russland innenpolitisch, bindet seine Wähler, sorgt für Zustimmung und Legitimation und erarbeitet sich dadurch einen größeren Spielraum im Apparat. Wirtschaftspolitisch hat Trump mit den Gesprächen in Anchorage, Alaska, viel erreicht. Ich habe gesagt, die Vereinigten Staaten merken, sie kommen in der Ukraine nicht durch. Trump möchte die Vereinigten Staaten aus dem Ukraine-Krieg herausziehen, um für sich selbst die Folgen einer katastrophalen Niederlage vermeiden. Das bedeutet, er wird diesen Krieg europäisieren. Wenn die Europäer diesen Krieg weiterführen wollen, dann können sie gerne in den Vereinigten Staaten die dafür nötigen Waffen kaufen. Und dann schaut er gelassen, grinsend, der Selbstzerstörung Europas zu. Das ist die Situation. Ganz anders ist die Lage in Europa. Hier haben die EU und Großbritannien viele 100 Milliarden in den Krieg in der Ukraine investiert. Dieses Geld fehlt, wenn die Ukraine verliert. Aber noch ein zweites und ein drittes. Nach meinen Informationen war es Teil der Gespräche in Anchorage, dass die 300 Milliarden russischer Auslandsvermögen in Euro, die bei Euroclear in Brüssel zum großen Teil liegen, nicht in Europa bleiben werden. Sondern es ist Teil der Abrede, dass Russland diese 300 Milliarden Euro herauslöst und in den Vereinigten Staaten investiert, zum beiderseitigen Vorteil. Mhm. Dies wird dazu führen, dass Russland rentable Investments starten kann und die Vereinigten Staaten können mit diesem Geld Industrie wieder in ihr eigenes Land hereinziehen, beziehungsweise gemeinsam mit Russland die Arktis ökonomisch erschließen. Die Europäer haben das Nachsehen, denn sie haben ökonomisch damit gerechnet, dass sie der Russischen Föderation diese 300 Milliarden Euro nicht nur einfrieren, sondern auch rauben können. Hm. Dieses Geld ist jetzt weg. Und ein drittes. Ich gehe davon aus, dass es ein Ergebnis sein wird, dass Trump die Europäische Union zwingt, die Ukraine aufzunehmen. In diesem Falle wird der deutsche Steuerzahler als stärkster Nettozahler der EU die Kriegskosten, aber auch die Folgen des Krieges und des Wiederaufbaus schultern müssen. Und jetzt haben wir die Situation, dass unter europäischen Politikern kalte Angst umgeht, dass sie vor ihre Wähler hintreten müssen und erzählen müssen, wer das alles bezahlt. Und dann sind sie weg vom Fenster.
Aber die Frage steht doch sowieso, wer das alles bezahlt. Also Trump hat ja letztendlich die europäischen Staatenländer dazu gezwungen, die ganzen Waffenkäufe für die Ukraine zu finanzieren. Das sind roundabout 100 Milliarden Dollar jeden Monat. Inwiefern das weniger oder mehr wird, wird die Zeit dann letztendlich beweisen. Dann gibt es den Beschluss der NATO, dass die NATO-Länder ihr Rüstungsbudget auf 5% des Bruttoinlandsproduktes erhöhen, also jedes NATO-Land. Für Deutschland würde das bedeuten, wenn man vom BIP 2024 ausgeht, dass das 235 Milliarden Euro wären. Letztes Jahr haben wir 73 Milliarden ausgegeben, also eine Wahnsinnssteigerung. Wir haben im Gegensatz dazu in Deutschland eine Menschen, 17 Millionen Menschen sind von Armut betroffen, beziehungsweise stehen vor der Armutsgrenze. Wie passt das zusammen? Wie will man das als Politiker überhaupt seiner Bevölkerung erklären?
Das ist ja genau das, was ich eben gesagt habe. Die Politiker Europas sehen einen einzigen Ausweg, die Verlängerung des Krieges, in der Hoffnung, sie können den russischen Vormarsch bremsen und später, in 5 oder 10 Jahren, wenn sie hochgerüstet haben, eine neue Offensive gegen Russland starten. Das erste Opfer werden natürlich die Ukrainer sein. Nach den neuesten mir vorliegenden Zahlen sind in diesem Krieg auf ukrainischer Seite bereits 1,7 Millionen Menschen zu Tode gekommen. Das zweite Opfer, das sind die Bürger hier. Und hier versucht man sein Glück in einer Förderung der Rüstungsindustrie. Das sind aber konsumtive Ausgaben, die die Zahl der Arbeitsplätze, die an anderer Stelle verloren gehen, nicht werden wettmachen können. Und ein dritter Punkt kommt noch mit dazu. Wenn man mit Militärbeobachtern spricht, dann kommen diese Leute teilweise zu dem Ergebnis, dass die Rüstungsvorhaben und die Bestellpolitik für die Bundeswehr gar nicht so sehr allein darauf abzielt, einen äußeren Feind zu bekämpfen. Man bestellt beispielsweise Mannschaftstransportwagen. Und dies deutet darauf hin, dass sich die Bundesregierung möglicherweise darauf einstellt, bürgerkriegsähnliche Zustände im eigenen Land zu bekämpfen, wenn die Bevölkerung fortschreitend verarmt. Eine neue Studie des King's College in London kommt zu dem Ergebnis, dass die Wahrscheinlichkeit eines Bürgerkriegs in einem europäischen Land dramatisch wächst. Man nimmt hier eine Zahl von 80% an. Ich kann das nicht überprüfen. Ich schildere es nur, dass auch fachliche Beobachter davon ausgehen, dass die Bürgerkriegssituation in Europa wahrscheinlicher wird. Das ist die Lage, vor der wir stehen.
Weil du das gerade sagst, dass da die Gefahr eines Bürgerkrieges besteht. Wir haben jetzt gerade die Sommerpause hinter uns und da gibt es mal ganz ominöse Leute, die sich dann in der Öffentlichkeit glauben, äußern zu wollen. Da gibt es den Professor Fratscher, der ist Lehrstuhl Makroökonomie an der Humboldt-Uni hier, Jahrgang 71. Und sein Vorschlag ist, dass man also die älteren Generationen, Rentner und so weiter, verpflichtet zu einem sozialen Jahr, beziehungsweise zum Dienst in der Bundeswehr, also vielleicht nicht mehr an der Waffe, so, das klingt mir zu sehr nach Volkssturm, aber auf jeden Fall, dass es dann nochmal eine Dienstzeit in der Bundeswehr gibt. Für was entscheidest du dich, soziales Jahr oder Bundeswehr?
Für gar nichts. Ich
Okay.
halte solche Diskussionen für Blödsinn.
Das ist richtig. Aber es wühlt natürlich auf. Es macht die Leute verrückt, wenn dann solche Ideen auch noch in der Öffentlichkeit diskutiert werden und von sogenannten Wissenschaftlern.
Dies wiederum ist ein anderes Feld. Dies betrifft die Arbeit der Propagandaindustrie, des Zensurkomplexes und der ideologischen Apparate. Es ist ja schon bemerkenswert, dass mit Beginn des russischen Einmarsches, nicht mit Kriegsbeginn, der war 2014, sondern mit Beginn des russischen Einmarsches im Februar 2022, alle ideologischen Apparate gleichgeschaltet waren. Kindergärten, Schulen, Kirchen, Universitäten, Forschungsinstitut, sogenannte Denkfabriken, die sogenannten Nichtregierungsorganisationen, ich nenne sie GONGOs, Government Organized Non-Government Organizations. Und transatlantische Organisationen alle versucht haben, Russen zu stigmatisieren, Russenhass zu fördern und die Russische Föderation als den eigentlichen Kriegstreiber darzustellen. Ja. Wie können wir uns diese Gleichschaltung erklären? Ich führe Sie zurück auf das Jahr 2003, den Zweiten Golfkrieg, als Wladimir Putin, Bundeskanzler Schröder und der französische Präsident Chirac deutlich gemacht haben, wir machen da nicht mit. Dies hat in Washington alle Warnlampen klingeln lassen. Und man hat verstärkt versucht, auf den akademischen Nachwuchs Europas Einfluss zu nehmen. Dies macht man über transatlantische Organisationen, Stipendien, Einladungen zu Kongressen, Promotionsförderungen, Einbindung in wissenschaftliche Debatten, sodass diese Menschen zunehmend einbezogen werden in einen transatlantischen Austausch. Friedrich Merz, Atlantikbrücke. Lars Klingbeil, Atlantikbrücke. Hm. Alle diese Leute sind transatlantischen Organisationen verhaftet und haben ihre Karriere gestaltet unter Mitwirkung transatlantischer Organisationen. Das heißt, die kommen da gar nicht raus. Sie sind Teil eines transatlantischen Herrschafts- und Zensurkomplexes. Und dies führt dazu, dass diese Menschen bereit sind, zu agieren wie die Statthalter einer fremden Macht. Sie sind bereit, ihre eigenen Länder zugrunde zu richten für ein Schulterklopfen aus Washington. Ja. Und in dieser Situation sind wir heute, es hat 20 Jahre gedauert, diese Osmose transatlantischer Eliten breit durchzusetzen. Und es wird 20 Jahre dauern, diese Eliten dorthin zu bringen, wo sie hingehören, auf den Müllhaufen der Geschichte.
Genau, also über Jahre lang hinweg von fremden, unbekannten Mächten gefördert und die dann deren Interessen umsetzen. Du beschreibst das ja ausführlich in deinem Buch Propagandapresse, wie das also durchgesetzt wurde die letzten Jahre. Was mich aber zu der Frage bringt, wenn wir uns diese ganzen Szenarien der letzten Wochen und Monate um das Thema Ukraine-Krieg anschauen, wird es überhaupt möglich sein, mit diesen politischen Eliten, wie wir sie haben, Starmer, Merz, Macron, Pistorius und Co., wird es möglich sein, hier in Europa einen festen, dauerhaften Frieden unter Einbeziehung der Sicherheitsinteressen von Russland gestalten zu können?
Nein.
Woran siehst du die Ursache? Ich meine, wir, die Eliten, die politischen Eliten und wirtschaftlichen Eliten, die so ein wahnsinniges Interesse daran haben, die kann man im Prinzip gegenüber der Gesamtbevölkerung Europas an der Hand abzählen. Welche Möglichkeiten siehst du denn, dass der Wille des Volkes, nämlich Frieden zu schaffen, durchgesetzt wird?
Keinen.
Das klingt aber sehr düster jetzt.
Die politischen Eliten haben eine Wette abgeschlossen. Sie haben die Wette abgeschlossen, dass sie Russland auf dem Boden der Ukraine kleinkriegen. Sie haben Russland sträflich unterschätzt. Und deswegen haben sie den größten Fehler gemacht, den man in der Politik tun kann, den Gegner zu unterschätzen. Mhm. Nun stehen sie in kurzen Hosen da. Sie haben viel Geld investiert für den Krieg und sie müssten jetzt, wären sie redlich, ihrer Bevölkerung erklären, dass sie die Verantwortung für diese Fehlleistungen übernehmen und zurücktreten. Hier stellen sich auch Fragen strafrechtlicher Verantwortung. Ja. Denn wir reden über 1,7 Millionen Tote auf ukrainischer Seite. Das werden sie aber nicht tun. Sie klammern sich an ihre Macht. Und deswegen heulen die Sirenen der Propaganda so laut. Hm. Deswegen wird Russenhass mobilisiert, es werden Ressentiments mobilisiert, es wird von Kriegstüchtigkeit gefaselt, von Figuren, die sich im Kriegsgebiet beim ersten scharfen Schuss in die Hosen machen würden. Und hier wird Folgendes versucht. In allen neoliberalen Gesellschaften, in denen es um Sparen geht, Privatisieren, Verschlechterung der Lebensverhältnisse, Rentenkürzungen, Einschränkungen der Sozialleistungen, herrscht eine ungeheure Wut in der Bevölkerung. Diese Wut bleibt im Alltag lange verkapselt. Aber natürlich wissen die verantwortlichen Politiker um diese Wut. Und deswegen tun sie alles, dafür zu sorgen, dass sich diese Wut an einem bestimmten Tag, wenn sie ausbricht, nicht gegen sie richtet. Und sie versuchen nun eine Aggressionsverschiebung zu erwirken auf einen äußeren Feind, mit dem Ziel, die Bevölkerung in neue Kriege hineintreiben zu können. Denn diese Leute, die über Kriege entscheiden, die landen ja nie an der Front. Deren Kinder studieren ja in Boston, Massachusetts oder irgendwo weit weg. Sondern die armen Schweine, die abhängig Beschäftigten, können nachher wieder die Kastanien aus dem Feuer holen. Rosa Luxemburg hat geschrieben, die Proletarier fallen, die Börsenkurse steigen. Und dies ist bis heute richtig. Eine Clique transatlantischer Machthaber in Politik und Wirtschaft will, dass die Menschen in Mitteleuropa in neuen Kriegen sterben, damit es weiter bei ihnen in der Kasse klingelt und sie weiter Macht haben. Das ist die Situation, vor der wir stehen. Aber die Bevölkerung Deutschlands folgt diesen Politikern und hat sie gewählt. Das bedeutet, die Menschen in Deutschland dösen in den Untergang. Und diesen Leuten will ich sagen, verantwortlich für das Unheil sind nicht allein jene, die es auslösen, sondern auch diejenigen, die es nicht verhindern wollten.
Ja, aber wie kommt man aus dieser Schleife raus? Ich meine, wenn ich mir das nachfolgende Führungspersonal anschaue, was über Jahre in den Parteien und Stiftungen ausgebildet wird, denen sozusagen Russophobie eingeimpft wird ins Hirn, dass es nicht mehr verschwindet. Also das wird ja nicht besser werden, egal welches Maskottchen jetzt dann Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler wird.
Dies ist genau der Punkt. Das wird nicht besser werden. Möglicherweise muss das Land erst in eine Katastrophe hineingefahren werden. Hinterher war es wieder keiner. Natürlich, die kapitalistischen Widersprüche sind da und führen immer auch dazu, dass es Potenzial gibt, die Verhältnisse zu verändern. Aber wir haben es hier zu tun mit einem blockierten Konflikt. Dies hat nicht nur mit Propaganda zu tun, sondern auch mit der Digitalisierung insgesamt. Ich habe die transatlantische Formierung der ideologischen Apparate bereits genannt. Aber es geht eben auch um Digitalisierung, die dazu führt, dass Menschen geködert werden, gelockt werden im konsumtiven Bereich mit digitalen Umsonstangeboten. Gleichzeitig verschärft sich aber im Berufsleben, am Arbeitsplatz, die Ausbeutung. Sie erkaufen also einen Vorteil mit einem Nachteil. Und solange sie sich nicht bewusst machen, dass sie mit diesen Umsonstangeboten geködert werden und eigentlich der Preis dafür ihre Daten sind und ihre verschärfte Ausbeutung am Arbeitsplatz, wird sich daran nichts ändern. Solange aber, insbesondere an Universitäten und Schulen, eine aggressive Diversity-Propaganda vorherrscht, wird sich daran nichts ändern. Denn das Ziel dieser Propaganda ist es ja auch, historische Zusammenhänge zu verdrehen, historische Tatsachen wie im Ukraine-Krieg auszublenden. Ja. Der Krieg hat nicht 2022 begonnen, sondern mit dem Putsch auf dem Maidan. Und dies führt dazu, dass insbesondere bei jenen, die demokratischen Kampfgeist zeigen sollten und müssten, dieser beruhigt und verdeckt wird. Zunächst einmal habe ich deswegen keine Hoffnung, vor allem nicht für Deutschland. Politische Veränderungen, ökonomische Veränderungen werden aus anderen Regionen der Welt kommen. Die Wirtschaftskraft in einem globalen Maßstab verschiebt sich nach Südostasien. Heute kommt es nicht mehr an darauf, was in London oder Berlin passiert. Die entscheidenden Städte sind Hongkong und Singapur. Dorthin verschiebt sich die Wirtschaftskraft. Und diese Menschen werden ihre Schicksale in die eigenen Hände nehmen. Europa fällt zurück und wird, so hat es Paul Valéry, der französische Dichter, ausgedrückt, zum Kap Asiens.
Patrick, nochmal zurück zu dem Treffen Putin und Trump. Trump hat jetzt versucht, mit allen Beteiligten letztendlich eine Lösung zu finden. Die Europäer sperren sich, sie kämpfen eigentlich gegen die Friedensbemühungen, die Trump initiiert hat die letzten Monate. Und jetzt schwebt eine mögliche Lösung in der Luft, die heißt, die Frontlinie einzufrieren. Ihr kennt das so ähnlich aus Nord- und Südkorea, was ja über Jahrzehnte einigermaßen funktioniert hat. Wie schätzt du diesen Lösungsansatz ein?
Sag nochmal. Der Westen hat den Krieg in der Ukraine verloren.
Genau.
Und der Krieg in der Ukraine ist ein Krieg der Vereinigten Staaten von Amerika und ihrer Vasallen gegen die Russische Föderation auf ukrainischem Boden. Die Ukraine ist das Opfer. Sie ist nicht der Täter. Der Täter ist die NATO. Und wir haben hier eine Situation, dass die Amerikaner nun sagen, wir kommen nicht durch. Und jetzt werden sie den Krieg europäisieren. Das bedeutet nicht, dass die grundlegende Strategie, Russland einzuhegen und wirtschaftlich und politisch zu schwächen, aufgegeben wird. Aber Trump akzeptiert, und das hat er auch deutlich gemacht, dass Frieden in der Ukraine nur zu den russischen Bedingungen möglich ist. Das bedeutet, eine Osterweiterung der NATO unter Einschluss der Ukraine wird es nicht geben, sondern wir müssen reden über eine paneuropäische Sicherheitsordnung. Die Bevölkerung in der Ostukraine, die russischstämmige Bevölkerung, wird geschützt. Und das sind große Teile der Ukraine. Und drittens, die Neutralität der Ukraine und eine neutrale Regierung muss gewährleistet sein. Dies wiederum kann Selenskyj gar nicht akzeptieren, denn ein Ende des Krieges bedeutet auch sein politisches Ende, möglicherweise sein physisches Ende. Und ein Ende des Krieges bedeutet ein Ende der Politfiguren, die uns in diesen Krieg hineingeführt haben, auch auf europäischer Ebene. Also müssen folgende Bedingungen erfüllt sein. Diese Politikergeneration muss abgelöst werden. Sie wird nicht freiwillig gehen. Das bedeutet, das herrschende Parteienkartell muss geschlossen abgewählt werden. Dies wiederum bedeutet, alle Kräfte, die sich am Friedensgebot des Grundgesetzes überhaupt noch orientieren, müssen zusammenarbeiten. Dies bedeutet, die Brandmauer gegen die AfD muss weg. Dies bedeutet auch, dass wir nicht zwei unterschiedliche Friedensdemonstrationen in Berlin machen, am 17. September und am 3. Oktober, sondern dass es einen Stoßkeil, eine Bündelung der Kräfte geben muss. Dies bedeutet allerdings weiter, dass die Bevölkerung sich schon die Mühe machen muss, politisch aktiv zu werden. Sonst werden nämlich jene, die heute wegschauen, die in dieser weggeschlossenen, abgeschlossenen Öffentlichkeit lieber den Mund halten. Diese Leute werden an der Front landen, in neuen Kriegen. Und wenn sie in ihrem Blut liegen, dann werden sie vielleicht verstehen, dass sie hätten handeln müssen. Es hängt sehr viel an Deutschland und der deutschen Bevölkerung. Aber ich sage nochmal, Deutschland döst in den Untergang. Wir brauchen eine Politikergeneration, die sich stärker darauf orientiert, die Interessen der eigenen Bevölkerung zu vertreten, die darauf orientiert, dass uns eine Europäische Union, die von einem Bündnis mit Friedensanspruch zu einer Kriegsmaschine geworden ist, nichts nützt. Wir müssen reden über einen Austritt aus der Europäischen Union. Wir müssen sprechen über einen Austritt aus der NATO und eine eigenständige Außenpolitik jenseits der NATO. Wir müssen unsere eigenen außenpolitischen und wirtschaftspolitischen Interessen formulieren, so wie Trump das für die Vereinigten Staaten tut. Und dies gelingt nur, wenn wir uns stärker orientieren an den Staaten der BRICS und BRICS-Plus-Gruppe. Und das ist eben auch Russland, China, Indien. Dort sind unsere Märkte, dort ist unser Ingenieurwissen gefragt. Ohne einen solchen Wandel wird es nicht gehen. Denn die Deindustrialisierung Deutschlands hat den Kipppunkt überschritten. Sie ist irreversibel.
Ja, Vielen Dank, lieber Patrick, dass du heute da warst. Und ich nehme das jetzt gerade mal als Schlusswort, weil es passt ganz gut, glaube ich. Vielen Dank, liebe Zuschauer von Eingeschenkt TV, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier diese Sendung zu verfolgen. Ich möchte euch aber noch etwas ans Herz legen, und zwar für diejenigen, die sich dafür interessieren, mehr über Ukraine und wie das alles zusammenhängt, zu erfahren. Das ist einmal das Buch auf beiden Seiten der Front, 2023 erschienen. Und wir haben, was das Thema Presse und Propaganda und Medien betrifft, das Buch Propagandapresse. Das ist letztes Jahr erschienen. Und dann habe ich noch eine Bitte: Glaubt nicht das, was ich euch erzähle, was Patrick euch erzählt oder Medien euch erzählen. Patrick hat auch noch Recherchieren dieses Buch herausgebracht. Das ist eine Anleitung, damit ihr euch selbst Gedanken machen könnt, damit ihr euch selbst gut und sichere Quellen finden könnt, um euch eine ganz eigene Meinung über die ganzen Themen, Geheimdienste, Medien, Krieg etc., was uns so heute beschäftigt hat, bilden zu können. Das soll es von Eingeschenkt TV heute gewesen sein. Wie gesagt, nochmal vielen herzlichen Dank an euch, Matthias, freier Journalist und Gründer der Friedensinitiative Stop the War nehmen. Bis zum nächsten Mal.